Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt. Ich muss euch sagen, es war eine spannende Organisation, weil das alles in so kurzer Zeit über die Bühne ging, dass wir es selbst nicht geglaubt haben und an dieser ganzen Sache wieder mal die Größe unseres Gottes erlebt haben. Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Und wir freuen uns ganz besonders, dass der Bruder Alexander Seibel hier sein kann und dass er uns etwas darüber sagen möchte, was die Bibel uns sagt zu dem, was vor uns steht. Und ich möchte zu Beginn ein paar Verse lesen aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 3. Kapitel. Da schreibt der Apostel Paulus an sein geliebtes Kind im Glauben, an den Timotheus. 2. Timotheus 3, Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Wenn ich diese Verse lese, glaube ich lese in einem Buch, was gestern geschrieben ist. So aktuell ist das. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns dieses Buch vornehmen und uns aus diesem Buch Richtschnur und Wegweisung geben lassen. Wir wollen beten und wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der die Geschicke dieser Welt in der Hand hält. Und wir danken dir, dass du uns deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gegeben hast, der die Lösung ist für die Probleme dieser Welt. Und danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir es noch lesen dürfen. Danke, dass wir es auch noch öffentlich betrachten dürfen. Und wir danken dir jetzt für diese Zeit, die wir unter deinem Wort haben dürfen. Und unsere Bitte ist es, segne bitte Mund und Ohr. Gib uns Gnade, dass wir hören möchten, wie Jünger hören. Danke, dass deine Güte jeden Morgen neu ist und hat es abends kein Ende. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen.
So, ja, vielen Dank für euer Kommen. Und liebe Freunde, ich bin Charismatiker. Ich habe das Charisma der Länge. Ein Lieblingsvers ist Apostelgeschichte 20, Vers 7, da Paulus die Rede bis Mitternacht hinzog, fiel dann der Eutychus heißt eigentlich der Glückliche, fiel dann aus dem Fenster raus. Und ich pflege dann zu sagen, ist aber jetzt nicht ganz ernst zu nehmen, da mir die apostolische Vollmacht fehlt, Tote aufzuerwecken, muss ich früher Schluss machen. Aber die Auferweckung der Toten war tatsächlich etwas, was in die apostolische Zeit gehört. Als die Tabea stirbt, die Jünger zu Joppe, es war ja die Zeit der Urgemeinde, die wussten genau, wir können das nicht. Sie mussten den Petrus holen, weil das ein Apostel war, damit er sie auferweckt. Ähnlich als das Evangelium durch Philippus, der war ein Diakon, nach Samaria kommt jetzt in einen neuen Volkskörper und Juden und Samariter haben sich ähnlich gehasst wie heute Israelis und Palästinenser. Und da hat Gott ein besonderes Zeichen gesetzt, aber Philippus konnte nicht Hände auflegen. Warum? Er war kein Apostel. Also es gab gewisse Dinge, die können wir nicht eins zu eins übernehmen und Paulus schreibt dann an die Galater, ihr törichten Galater, Kapitel 3, Vers 1, folgende. Wer hat euch bezaubert? Das griechische Wort paskaino heißt eigentlich verhexen. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt des Glaubens? Und Paulus sagt, die Vorstellung, den Heiligen Geist anders zu bekommen als durch Glaube an Jesus, nennt er Magie, nennt er Hexerei, Verzauberung. Und wir leben in einem zutiefst magischen Zeitalter, wo Leute mit allen möglichen Techniken meinen, irgendwie den Geist oder mehr von diesem Geist zu bekommen. Und also das mal nur zur Einleitung. Das andere Charisma ist das der Tachelalie, also des schnellen Sprechens. Und Christen sind ja gewöhnlich sehr höflich. Und dann sagen die mir, ja, Bruder Seibel, das war ja wirklich sehr schön, was Sie gesagt haben, sehr spannend. Es war nur zu schnell, wir haben nichts verstanden. Und ich bin wirklich dankbar. Also meine Frau, Katja, du bist zu rechts außen, sollst dich in die Mitte setzen. Dass, wenn ihr mir Signal gibt, denn wenn ihr mir das nachher sagt, ist es zu spät. Im Vortrag kann man ja dann noch zurückschalten. Jetzt, ich sehe hier keine Uhr, das ist natürlich auch gefährlich, wenn man das Charisma der Länge hat. Sollte man sicherheitshalber hierher legen. Oder wenn eben die ersten vom Stuhl kippen, dann weiß ich auch, jetzt sollte ich zur Landung ansetzen. Jetzt, lieber Bruder, wer immer da die Einleitung gemacht hat, er hat mir eine Steilvorlage gegeben. Ich hatte es fast anders geplant. Er hat aufgelistet 2. Timotheus 3, Vers 1. Da haben wir den zweitlängsten Sündenkatalog, 18 Eigenschaften. Den längsten haben wir in Römer 1, da haben wir 21 negative Eigenschaften aufgezählt. Und in Galater 5, 15 verschiedene. Also ganze Sündenkataloge. Und da stehen ja so schlimme Dinge bei diesen 18 Eigenschaften. Und dann heißt es aber, sie haben einen Schein der Frömmigkeit. Also das sind nicht die Eigenschaften unbedingt derer, die in den letzten Tagen gegen Gott rebellieren. Und da haben wir jetzt wirklich keinen Mangel, sondern die, die sich womöglich noch fromm nennen. Und es ist Folgendes interessant, und da kann ich gleich Schleichwerbung, also das Wort Schleich kann man da weglassen, für diese Schrift machen, Hintergrund des Terrorismus. Es steht in 2. Timotheus 3, Vers 1, im Griechischen ein Wort, das gibt es nur zweimal im Neuen Testament. Paulus sagt, in den letzten Tagen werden kommen Kairos Chalepoi. Das Wort Chalepos, das steht das erste Mal, Matthäus 8, Vers 28. Da werden die beiden Gadarener geschildert, die mit einer Legion besessen waren, nackt herumliefen, sich öffentlich nackt zeigen, ist ein Kennzeichen von Dämonisierung. Als ich zum Glauben kam, 68, war das eigentlich noch undenkbar. Es gab gewisse Tabus. Alles den Bach runter inzwischen. Und schlugen sich, ritzten sich und so weiter. So laufen ja auch Leute heute herum. Und da heißt es in Matthäus 8, 28, sie waren Chalepoi Lian. Lian heißt Seher. Jetzt übersetzen einige wild, unbändig, nicht mehr zu zähmen. Und dieses Wort, das die schlimmste Verfinsterung des menschlichen Herzens schildert, es gab keinen schlimmeren Fall als dieser von einer Legion, wie es dort heißt, Dämonizomai, dämonisierte Besessene, steht da nur noch 2. Timotheus 3, 1. In den letzten Tagen kommt eine Generation, die imitiert immer mehr den Gadarener oder die Gadarener, und über die man schreiben kann, dieses Volk lässt sich, diese Generation von meinem Geist nicht mehr strafen. Wie Dr. Huntemann sagte, der Ethikprofessor, am Ende der Tage kommt die fröhliche, orphisch besessene Urhorde. Und das reift ja direkt vor unseren Augen aus und schaut, liebe Freunde, das hängt zusammen mit meiner Biografie. Hier steht ein ehemaliger Atheist. Nicht aus aus biografischen Gründen, sondern intellektuellen. Es gibt Leute, die leben derartig, dass für sie der Gedanke eines Gottes der schlimmste Horror ist. In diesem Büchlein, wenn Gott wirklich wäre, das liegt auch auf, Da beginnt Wolfgang Bühne das mit einer Einleitung, wo ein junger, brillanter Mann bei einer Talkshow die Fragen, die ihm gestellt wurden, gewinnend und witzig beantwortet hat. Und die Frage, größtmögliche Unglück in seinem Leben, war kurz und überraschend, wenn es Gott gäbe. Nein, das war bei mir nicht der Fall. Mein Hobby war die Zoologie und ich habe als Teenager fast nur zoologische Werke geschluckt. Und da war alles auf Evolution gegründet. Und das schien ja einleuchtend und das war ja die Wissenschaft. Und ich war zwar bei der Konfirmation noch mit Freuden dabei, am Taufstand evangelisch konfirmiert, aber im katholischen Kindergarten, auch halb intern im katholischen Kloster. Ich kenne den mystischen Klostergeist aus eigener Erfahrung. Aber dann wurde man Atheist, da fiel man damals noch auf, jedenfalls im Westen, und man brauchte nicht Gott, um sich die Dinge zu erklären. Und das, was meinen Atheismus zum Einsturz brachte, es ging dann schon über mehrere Phasen, war die biblische Prophetie. Denn hier, leider peinlich, aber wahr, ist kein Ruhmesblatt in meiner Vergangenheit, obwohl dann Gottes Güte ich nie was mit Alkohol oder Zigarette oder Drogen zu tun hatte. Ich kann mich erinnern, in unserer Schule, das Wort rauschgesüchtig war an Negativen nicht zu überbieten. Ich habe gespottet über die Juden. Nie militant. Mich hatte die Wissenschaft viel zu sehr fasziniert. Aber das gehörte damals irgendwie auch zum besseren intellektuellen Ton, wenn man Witze macht über die Juden. Und Österreich hat sehr viele Antisemiten und Hitler war nicht zufällig ein Österreicher. Jetzt zur Auflockerung kennen einige schon nicht, die Österreicher sind das klügste Volk der Welt, weil sie haben der Welt vorgemacht, dass der deutsche Beethoven ein Österreicher war und der österreichische Hitler ein Deutscher war. Und ich darf euch sagen, wenn in Ländern seid wie Indien oder Birma, oder wo auch immer, da haben die keine Ahnung, dass Adolf von Österreich kam. Aber um jetzt die Dinge auszugleichen, die Schweizer, meine Frau ist Schweizerin, die machen über die Österreicher so Witze wie die Deutschen über die Ostfriesen. Und mich hat mal ein Schweizer so groß gefragt, was ist das Gegenteil von Österreich? Geistreich. Was ist der Unterschied zwischen der Schweizer und der österreichischen Fahne? Die Schweizer haben auf rotem Grund ein weißes Plus und die Österreicher haben auf rotem Grund ein weißes Lautsagen, Minus. Also ihr merkt, ich habe keinen Nationalstolz. Ich verrate euch auch das Geheimnis des österreichischen Bundesheeres. Das ist ein Trachtenverein mit Schießerlaubnis. Also zurück, man kam sich irgendwie klug vor, wenn man Witze machte, wenn man spottete über die Juden. Und wir hatten dann so Witze, der Grün und der Blau, war ein regelrechtes Sprichwort, wählt jedermann den Bittermann, wird's bitter dann für jedermann und so weiter. Und ich hatte damals einen Bestseller gelesen, der erschien, glaube ich, 67, Die Bibel hat doch recht, von Werner Keller. Also mit so einem Buch käme man heute nicht weit. Und das hat mich doch irgendwie angesprochen, als ich sah, die Bibel ist doch archäologisch verwurzelt und man fand ein Hethiterreich. Voltaire hat noch gespottet, dass Jonas schildert eine Stadt, die war 3 Tageskreisen groß, Ninive, bis er da in der Stadtmitte ankam. War der erfolgreichste Erweckungsprediger aller Zeiten und seine Botschaft war, Gott hat euch unendlich lieb, oder? Der hat nur Gericht gepredigt und bewirkte die größte Erweckung. Ninive wird untergehen, noch 40 Tage und dann wird Gott diese Stadt richten. Und da taten die Buße in Sack und Asche. Ja, und dann hat Potter genauso eine riesige Stadt ausgegraben. Und gut, ja, also die Bibel dürfte einigermaßen sein. Um das jetzt abzukürzen, ich kam ja durch Operation, Mobilisation zum Glauben. Durch diese jungen Leute habe ich ab und zu mal in die damals noch junge Leute, ist ja alles 50 Jahre her, und ab und zu in die Bibel reingeschaut. Und ich werde das nicht vergessen. Das ist jetzt 68 gewesen, also über 50 Jahre. Ich schlug die Bibel ahnungslos auf. Ich kannte sie so gut wie gar nicht. Und da fiel mein Auge auf Jeremia 24, Vers 9. Und da sagt Gottes Wort von den Juden: Ich mache euch zum Fluch, zum Wunder, zum Spott, zum Hohn, zum Sprichwort und zur Fabel für alle Völker, unter die ich euch zerstreuen werde. Und liebe Freunde, als ich das Wort Sprichwort las, wurde ich stille. Das war wörtlich, was ich tat, und dann las ich das, und ich weiß noch so, als wäre es gestern gewesen, also stimmt doch, kann das Zufall sein. Und das war mir klar. Ich war ja in erster Linie, die Wissenschaft war ja damals die ungekrönte Königin. Wenn es Prophetie gibt, dann braucht mir niemand mehr beweisen, dass es einen Gott gibt. Das war mir klar. Wenn es Prophetie gibt, dann gibt es eine höhere Intelligenz, dann gibt es Gott. Denn es gibt keine physikalische, in der sichtbaren Welt Möglichkeit, ein vorhandenes Modell mit einem noch nicht vorhandenen zukünftigen eine Korrelation zu bringen. Deswegen sagt Gott in Jesaja 41, daran erkennt man, dass er der wahre Gott ist, dass er das zukünftig offenbart. Und da ist die Bibel einmalig, und da möchte ich jetzt am liebsten loslegen, was sie alles vorausgesagt hat, gerade im Zusammenhang mit der Geschichte Israels. Und zurück zu 2. Timotheus 3, da haben wir auch schon diese Prophetie. Paulus listet, wie ich schon sagte, 18 Eigenschaften auf. Und er sagt als erstes von diesen 18 Eigenschaften in Vers 2, die Menschen werden, Luther übersetzt es leider viel von sich halten, wörtlich sich selbst lieben. Philatos. Und Vers 4, Philhedonos, vergnügungssüchtig. Alles aber noch fromm. Und man hat Eigenliebe bis in die 70er Jahre als Egoismus in allen Konfessionen abgelehnt. Ob katholisch, evangelisch, orthodox, evangelikal, was immer. Dann erschien 73 ein Buch von Walter Tobisch, der vorher ein sehr brillantes, faszinierendes, auch wirklich seelsorgerlich schönes, feines Buch geschrieben hat. Ich liebte ein Mädchen, das haben wir verkauft wie die warmen Semmeln. Und dann schrieb Walter Tobisch, liebe dich selbst. Und schlug ein wie eine Bombe und wie ein Flächenbrand, wo man hinkommt. Wir müssen lernen, uns selber zu lieben. Es steht ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also ich bin immer noch in der ersten Phase des Anfangs der Einleitung. Kann sich nur um Stunden handeln. Was sagen wir da? Da steht nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst lieben sollst, sondern das ist der Maßstab. Es heißt von David, er liebte Jonathan wie sein eigenes Herz. Und ich sage es von mir. Wenn mir das jemand gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, was für ein Blödsinn. Das ist doch mein Problem. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Alexander Seibel braucht nicht Nachhilfe in Eigenliebe. Also das fällt mir super leicht. Brot für die Welt, Fleisch für mich. In dem Sinne Anhänger von Wilhelm Busch, den Humoristen, sein Prinzip wie überhaupt, was beliebt ist auch erlaubt, denn der Mensch als Kreatur kennt von Rücksicht keine Spur. Na, so schauen wir aus, sagen die Österreicher. Aber jetzt schaut, kürzlich, also ich mache da so viele Klammern auf, da war in der Idea Pro und Contra abgedruckt, wegen Mundschutz. Ungefähr so eineinhalb Monate, zwei Monate her. Aber um Mundschutz, wisst ihr, also ihr schweigt, ja, wie nennt man ein Fußballspiel mit Mundschutz? Das nennt man Maskenball. Es gibt Wasserbälle, es gibt Golfbälle. Jetzt haben wir noch einen Wasserball. Na gut. Und da schrieb der von diesem Dreiklang, Gott den Nächsten sich selber zu lieben, müssen wir eben Rücksicht nehmen auf die anderen, können die ja infizieren und so weiter, sollen Maske tragen. Und da schrieb ich ihm sehr, und er zitierte noch dazu die zwei größten Gebote, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst. Und in der Debatte mit den Pharisäern, wo der Herr ja nach dem Einzug in Jerusalem einen vierfachen Test unterzogen wird, da versucht ihn ein Pharisäer und fragt, welches das vornehmste Gebot? Und Dann sagt der Herr, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Gemüte. Das ist das Vornehmste und das Größte, das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen drei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich habe euch jetzt eine faustdicke Lüge vorgelesen. Ihr solltet eigentlich, wie wir es in Apostelgeschichte 22 lesen, das heißt, sie hört ihm zu, bis zu diesem Wort und dann schrien sie hinweg mit ihm, er darf nicht mehr leben. Also vielen Dank, dass er mich noch leben lässt. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Bibel hat nur zwei Gebote, Gott und den Nächsten. Und da habe ich diesen Pfarrer, das war der Pfarrer von Wetzlar, wo ich mal in der Nähe wohnte, jetzt sind wir ein bisschen weiter weggezogen, Richtung Dillenburg, sehr freundlich geschrieben, damit er nicht ärgerlich wird, also vielen Dank und so weiter. Aber wo Sie das genau zitieren, in der Debatte mit einem Pharisäer, sagt der Herr, es waren nur zwei Gebote, viele Grüße. Und dann schrieb er auch freundlich zurück, also vielen Dank, dass es noch Leute gibt, die meine Beiträge gründlich lesen, Gottes Segen. Es ist unheimlich, wie sich das gehört zu diesen letzten Tagen. Wie gesagt, vor kurzem, jeder Eigenliebe ist Sünde. Wer sein Leben lieb hat, wird verlieren, steht in meiner Bibel. Wer es hasst, wird es finden zum ewigen Leben. Offenbarung 12, sie haben überwunden durch das Lammesblut das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Also wir merken, da haben sich schon einige Dinge anders eingestellt. Aber jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt stelle ich eine Frage. Wann beginnt die Endzeit? Wir haben hier gelesen, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, sagt Luther. Sehr gut. Ach ja, jetzt erkenne ich den Bruder. Ja, jetzt aus Sosa, nicht? Ja. Name wieder vergessen, dank Artillerieverkalkung, nicht? Aber vielen Dank. Also man könnte sagen, eigentlich streng genommen mit dem Kommen des Messias. Und der Messias wurde öffentlich proklamiert bei der Taufe des Johannes. Da beginnt im allgemeinen Sinne die Endzeit. Die letzten Tage nach rabbinischer Lehre mit dem Kommen des Messias, das wollen wir jetzt nicht einfach so in den Raum stellen, sondern euch von der Bibel her zwei, drei Stellen zeigen. Das ist dann auch ganz wichtig wegen einer Stelle, die immer wieder freudig zitiert wird von zum Teil prächtigen Leuten, aber nicht die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge beachten. In Hebräer 1, Vers 1 heißt es, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Erstes Kommen, Endzeit. Hebräer 9. Da heißt es, da haben wir dieses dreimalige Einmal. Sonst hätte er ja oftmals müssen leiden vom Anfang der Welt. Hebräer 9, Vers 26. Nun aber am Ende der Zeiten ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde wegzunehmen. Erstes Kommen. Steht da auch die Krankheit zu heilen? Er kam um der Sünde willen. Abendmahl, tut dies zu meinem Gedächtnis, mein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden für viele, nicht Klammer auf, und Heilung von den Krankheiten. Wäre schön, funktioniert nur nicht. So sehr Gott natürlich heilen kann, das ist ja kein Thema. Aber organisieren kann ich das nicht. Gehen wir weiter. Und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Nochmal, nicht die Krankheiten. Danach wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Der Schlüsselvers, warum diese Lehre von Leuten, die es von Herzen gut meinen, nicht über die Motive richten, haben oft großen Eifer. Warum das nicht funktioniert, Sie zitieren immer Jesaja 53, Vers 4, für wahr, er trug unsere Krankheiten, Gott ist ja dasselbe. Also wenn wir jetzt richtig glauben, müssen wir auch gesund werden. Und ich habe mich mal unterhalten mit einem ehemaligen Pfingstpastor, er war 20 Jahre in der Pfingstbewegung, 10 Jahre Pastor, eindeutig unser Bruder, es geht nicht um die Gotteskindschaft. Es geht um die schwerwiegende Frage, kann ich, obwohl Kind Gottes, dennoch unter die Leitung, Führung, Einfluss eines fremden Geistes geraten? Und da sagte dieser Helmut Helling, wie dieser Mann hieß, der mir das alles erzählte, er sagte, wenn man nicht begreift, dass, obwohl man Kind Gottes ist, gleichzeitig unter der Leitung eines fremden Geistes stehen kann, versteht man die ganze Pfingstbewegung nicht. Er sagt, ich zitiere jetzt mal wörtlich, ich war Kind Gottes, bevor ich Pfingstler war, ich war Kind Gottes, als ich Pfingstler war, ich war Kind Gottes, als ich nach 20 Jahren wieder wegging. Und er erzählte mir die Geschichte von einer Frau, die diese Leute zum Herrn geführt hat. Die oft ja auch großen Eifer haben. Und dann wurde sie krank, sie ging zum Arzt und der Arzt sagte ihr, wissen Sie, diese Krankheit ist nicht eine schlimme Sache, aber wenn das nicht operiert wird, geht das tödlich aus. Und man hat ihr vorher gesagt, schau, er trug deine Krankheiten, 1. Petrus 2, er nahm auf sich unsere Schwachheiten, Sünde und so weiter. Nein, Jesus hat mich geheilt. Dann lag sie am Sterbelager und starb mit einem Fluch auf den Lippen. Hätte ich euch bloß nie kennengelernt. Und liebe Freunde, das sage ich nicht von oben herab, das ist tragisch. Da könnte man heulen. Er sagt mir wörtlich, ich kannte viele, die in ihrem Glauben gestorben sind. Und dann hat ihn ein anderer Pfingstler eben auch so eine Geschichte erzählt von einer Frau und die hat Medikamente und abgesetzt, ärztliche Hilfe abgelehnt und dann starb sie. Und dann sagte dieser Pfingstpastor, den Helmut Helling, der auch damals noch in der Pfingstbewegung war, es klingt zwar jetzt hart, aber sie hat eben nicht richtig geglaubt. Und dann sagte er nur, steh auf, verlasse meinen Tisch, verlasse mein Haus. Wie hätte diese Frau ihren Glauben besser demonstrieren können, als bereit zu sein, all diese Pillen und medizinischen Hilfen loszulassen? Also es ist tragisch. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man hier die Zusammenhänge kennt. Und der Vers, der all das widerlegt, ist Römer 8, Vers 23. Wir warten auf des Leibes Erlösung. Der Leib ist nicht erlöst. Und da gibt es ja diesen Verfallssatz, den kennen jetzt einige haben schon so oft gehört, dass sie es wiederholen können, von Heinz Erhardt, kennt ihr den? Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Auch als Kinder Gottes, wir verlieren Haare. Ihr solltet mal sehen, wie ich ausgesehen habe. So in der Zeit, wo ich mich bekehrt habe und die ersten Jahrzehnte Locken und so weiter, eine Haarpracht. Also jetzt ist es ja zum was sagt man da, Seelsorge aufsuchen. Also vorbei mit der Lockenpracht. Sieht jetzt mehr aus wie das Missing Link und nicht mehr wie ein griechischer Jüngling vor Jahrzehnten. Und es geht den Bach hinunter und früher oder später sterben wir, es sei denn, dass der Herr vorher kommt. Wir warten auf des Leibes Erlösung. Ganz wichtig, das hat überhaupt nichts mit Unglauben zu tun, wenn Leute Krankheiten bekommen. Wer kennt den Namen Wilhelm Pahls? Das war ein ganz begnadeter und gesegneter Evangelist. Wahrscheinlich der am meisten Frucht gewirkt hat. Und die hatten eine Vorzeige-Ehe. Und dann starb seine Frau an Brustkrebs. Und ich hörte Vorträge von einem gewissen Christoph Heselbart, der hat auch so Joshua-Dienste. Und da sagte er, ist Jahrzehnte her, wörtlich, Brustkrebs ist immer das Ergebnis von mangelnder Vergebungsbereitschaft. Ja, wir sagen das so absolut. Wörtliches Zitat. Könnt ihr euch das vorstellen? Da hat jemand Brustkrebs und sagt mir, du glaubst nicht richtig. Bei dir ist Verbitterung. Und das habe ich dem Wilhelm Pahls erzählt und hat er mir nur genickt. Er, der sehr viel in der Schweiz innerhalb der Pfingstbewegung evangelisiert hat und auch sehr viele mit seiner Treue und Gebetstreue zum Herrn führen durfte. Viele, viele kamen durch ihn zum Glauben. besonders auch in der Schweiz und in dieser Zeit schon ziemlich ernüchtert und hatte mir noch einige erschreckende Episoden erzählt, die er da erlebte in Zusammenhang mit dem Krankwerden seiner Frau. Einer schrieb ihm, jetzt weiß ich, warum Gott Sie nicht mehr segnen kann. Sie haben ja geschrieben, Sie sind mit Ihrer Frau zum Arzt gegangen. Der Herr ist doch unser Arzt. Und jetzt, liebe Freunde, versteht ihr, wir dürfen nicht richten. Richtet nicht. Das sind oft unsere Besten. Das sind oft solche, die mehr Eifer haben als unser einer. Und das Motiv, die Herzenshaltung kennt nur Gott. Aber auch der größte Eifer, wenn er nicht mit richtiger Lehre sich verbindet, endet oft genug in der Katastrophe. Da hat ja die Kirchengeschichte voll davon. Also ganz wichtig, die Endzeit beginnt mit dem ersten Kommen und im allgemeinen Sinne, im besonderen Sinne, wie wir es kennen, da ist es dann natürlich die Tage, die dem zweiten Kommen vorausgehen. Und dieses zweite Kommen, die Ereignisse der Apokalypse, die beschleunigen sich doch zum Teil jetzt in fast frappierender Weise. 1. Johannes 2, Vers 18 sagt Johannes sogar, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Schreibt er vor 2000 Jahren. Nach jüdischem Denken. Und noch eine Stelle, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Schaut, Vers 18 und 19. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der Väterweise. Vers 19, sondern von dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Welt grundgelegt ward, aber offenbart zu der letzten Zeit um euretwillen. Erstes Kommen. Und warum habe ich das jetzt so ausführlich gemacht? Weil von den Anhängern dieser Strömungen, nochmals auf prächtige Leute, wer kennt den Namen Floyd McClung? War mal Leiter von Jugend mit einer Mission Europa. Jugend mit einer Mission, haben wir von der gehört. Sehr oft eifrige Leute, auch dieser Floyd McClung in Holland, unter Prostituierten gearbeitet, in Indien unter diesen Dalits, also diesen sogenannten Parias und so weiter. Also oft vorbildlich, ist jetzt auch gestorben. Und wenn man die von Jung mit einer Mission fragt, oh ja, ihr sprecht ständig von Erweckung und ganze Landstriche, und Jugend mit einer Mission, das war, glaube ich, das Jahr 1999, aber ich weiß das jetzt nicht mehr genau, ob die Jahreszahl stimmt, hat die 24 entscheidenden Punkte der Erde besetzt, nämlich Norden, Süden, Westen, Osten der 6 Kontinente, wahrscheinlich Nord- und Südamerika als eigenen Kontinent, und hat von diesen Vantage Points, von diesen besonderen Punkten, die territorialen Geister, die zuständig sind für die einzelnen Kontinente, gebunden und diese befreite Welt Jesus Christus überantwortet. Also jetzt beginnt praktisch Erweckung, das messianische Friedensreich. Wie erklärt ihr euch das? Ihr redet ständig von Erweckung. Ja, Joel, Apostelgeschichte 2, ich will ausgießen meinen Geist in den letzten Tagen über alles Fleisch. Söhne und Töchter werden weissagen, Älteste sollen Träume haben, Jünglinge sollen Gesichter haben und so weiter. Und wir leben doch in der Endzeit und deswegen erfüllt sich das. Hat überhaupt nichts mit unserer Zeit zu tun. Das war damals. Nach jüdischem Verständnis überhaupt kein Problem. Und erwarten Sie dann so große Erweckungen mit dem Ergebnis, dass Sie dann auf die falschen Erweckungen so schnell reinfallen. Da war ja dieser Helmut Bauer in Bayern, Wort- und Geistbewegung, Kopfermann war begeistert, Jugend mit einer Mission war begeistert, Peter Wenz von größte Gemeinde damals noch in Stuttgart, sie haben ja jetzt eine Mordspaltung erlebt, sind dann einige abgedriftet. Und da stand in den Zeitschrift Charisma, wie zu Silvester, war es auch das Jahr 2000 oder was, kam der Heilige Geist über ihn, sofort geschahen Zeichen und Wunder, danach erst lieferte er sein Leben Jesus Christus aus. Und große Anhängerschaft, viele Heilungen, große Erweckung, wieder Tausende bekehrt. Und wie gesagt, auch Wolfram Kopfermann jedenfalls zu Beginn auch davon angetan. Und dann sagte ich, das kann doch nie der Heilige Geist sein. Wieso? Wir haben in der Bibel Fälle, wo Leute an Jesus gläubig wurden, aber nicht den Heiligen Geist hatten. Das sind ja die Stellen, die in dieser Pfingst- und charismatischen Bewegung immer wieder gebracht werden. Apostelgeschichte 8, Samarien, Apostelgeschichte 19, wo Paulus da diese Jünger zu Ephesus trifft. Aber es ist unmöglich, dass jemand den Heiligen Geist hat und nicht an Jesus glaubt. Der Herr sagt ausdrücklich, den Geist, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie kennt ihn nicht und sieht ihn nicht. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und jetzt kommt man von der Erfahrung her, das war so christozentrisch, war so gewaltig, es geschahen so viele Zeichen, Wunder, muss ja der Heilige Geist sein. Nein, 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 das sind die kräftigen Irrtümer der letzten Tage. Und das ist auch eine tragische Entwicklung, denn schaut, ich lese das jetzt vor, wie spät haben wir denn? Also allmählich komme ich mit der Einleitung zu Ende, ist ja super. Aber schuld ist der Bruder, der Einleitung macht. Ich wollte ja sie ganz anders machen. Ihr wisst, wenn was passiert, wir haben sehr gut gelernt, schuld ist immer ein anderer. Also das können wir. Da braucht Alexander Seibel auch keinen Nachhilfeunterricht. Hat er da 2. Timotheus 3 vorgelesen? Und vielleicht noch etwas. Kapitel 4, die Verse 3 und 4, vorher predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Es wird eine Zeit sein, wo sie die gesunde Lehre, es gibt neben der gesunden auch eine krankmachende Lehre, nicht leiden wollen. Sie werden sich Lehre aufladen, wonach in die Ohren jücken und sich von der Wahrheit zu den Fabeln kehren. Das steht im Griechischen Mythos. Das steht 5-mal im Neuen Testament und ist immer negativ. Und sogar Eugen Trevermann, der ja die Bibel rein von der Psychologie her erfahrungsmäßig interpretiert, tiefenpsychologisch, muss zugeben, die Bibel ist mythenfeindlich. Und als ich noch Student war, die Wissenschaft, die ungekrönte Königin, also hätte da einer Märchenbücher gelesen von unseren Kollegen, dann hätten wir doch freundlich gefragt, du, also, tickst du noch richtig? Man hätte sich nicht vorstellen können, damals in den 60er Jahren, 70er Jahren noch, dass mal Märchenbücher und Fantasyfilme die größten Erfolge in der Literatur und der Filmgeschichte werden. Der Michael Ende, sein Buch Die unendliche Geschichte, Momo, der fand längere Zeit keinen Verleger. Die sagten, die Leute sind doch nicht an Märchenbücher interessant. Wurde dann der größte Bucherfolg, die unendliche Geschichte. Und hat in einem Interview mit dem Herausgeber der Topics, Kamprad, zugegeben, dass ihn ein Geistwesen gesteuert hat, als er seine Momo und seine unendliche Geschichte schrieb. Er war damals südlich von Rom und da war sein Arbeitszimmer vor einem Olivenbaum. Da wohnte ein Geistwesen und das hat ihn da inspiriert. Ja, liebe Freunde, so sind auch die Bücher entstanden, die Hitler den Weg bereitet haben. In der Spiritistenloge des Arthur Dinter über ein Medium diktiert, die Sünde wieder den Geist und die Sünde wieder das Blut. Und damit war die Rassenvermischung gemeint. Und dann schrieb damals der Spiegel in einem Beitrag und nun hat das Kultbuch der Grünen und Friedensbewegten, nämlich unendliche Geschichte, den teuersten Film der letzten Jahrzehnte bewirkt. Das verfilmt wurde. Und da ist ja diese Schlange, die Schwarze und die Weiße sich in die Schwanz beißt. Und das ist das beliebteste Symbol der theosophischen Gesellschaft. Und das zweitbeliebteste war das Hakenkreuz. Und wir haben eben leider so eine Okkultinvasion. Und es beginnt tatsächlich, die Schlüsselfigur heißt Tolkien. Sein Herr der Ringe wird das Kultbuch der Hippie-Bewegung. Es wirkt wie eine Droge. Beginnt tatsächlich so in den 70er Jahren. Und Tolkien hat ja zugegeben, wie er gesteuert wurde. Während ich aufschrieb, wuchsen auch die Verbindungen, ohne zu wissen, was da kommen wird. Doch während ich schrieb, wuchsen die Verbindungen, doch immer hatte ich den Eindruck, etwas aufzuschreiben, was nicht vorhanden, aber schon da war. Und es haben Tolkien wie Michelende auf die naive Frage ihrer Jünger, ihr schildert doch nur Märchen, gesagt, nein, wir schildern reale Welten. Und liebe Freunde, der Gläubige sollte doch wissen, dass es neben der sichtbaren Welt eine unsichtbare gibt. Er hat geschaffen das Sichtbare und das Unsichtbare, sagt der Kolosserbrief. Die wir nicht sehen, sagt der 2. Korintherbrief, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Und das ist der Ausdruck Medium, dass aus dieser anderen, jetzt gefallenen, dämonischen Welt diese Inspirationen kommen. Wer kennt diesen berühmten Roman, Die Schatzinsel? Robert Louis Stevenson. Das war einmal so verbreitet wie Robinson Crusoe früher. Und der war ein Medium, der pflegte zu sagen, gib mir eine Geschichte, ich brauche Geld. Und da schrieb er hin und wusste selber nicht, was rauskommt. Und er ist Autor dieser klassischen Besessenheitsgeschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und Hyde ist ja so ein Telname, so ein Buzzword. Hyde, Englisch, sich verborgen, sich verbergen. Wer ist es denn, der da im Unsichtbaren die Fäden zieht? Es wird dann hochinteressant, wenn man die Bibel als Maßstab nimmt. Und heute sind Märchenbücher, Magie, man nennt es auch Esoterik, solche Renner geworden. Man kann irgendein Kinderfilm nehmen oder eben auch Spielzeit im Fernsehen und so weiter, Sendung für die Kinder. Es wimmelt voller Magie. Es ist genau das, was die Bibel vorausgesagt hat in 2. Timotheus 4. So, jetzt ist die Einleitung zu Ende. Mitternacht zog näher schon. Wie geht's euch? Können wir noch eine Viertelstunde machen? Schaut, weil wir das jetzt so eingeleitet haben, spreche ich über den klassischen Brief zu dem Thema Zweites Kommen. Das ist der 2. Thessalonicher. Wir haben ja der Tragödie 2. Teil übermorgen, dann werden wir dann die Wiederkunftsrede unseres Herrn aufgreifen, Matthäus 24. Und da spricht Paulus in Kapitel 2, Vers 1. Interessant, er sagt nicht, was die Endzeit angeht, was das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, diese Episynagoge. So bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht so bald wanken machen lasset in eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch eine Offenbarung im Geist, noch durch ein Wort, durch einen Brief, wie von uns gesandt, als ob der Tag des Herrn schon da sei. Also seht ihr, dass man im Geist irgendwie empfängt, der Herr hat mir gezeigt, der Jesus kommt demnächst. Und da gibt's ja diesen verdienten Mann, Chuck Smith, den Gründer der Calvary Chapel Bewegung, der so charismatische Neigungen hatte, aber dann doch ziemlich ernüchtert wurde und einen sehr guten Kurs gefahren hat. Und er begann dann Expository Preaching. Das heißt auf Deutsch, er begann nicht einfach ein Thema zu predigen, wie es ich jetzt mache, Endzeit und so weiter, was kommt auf uns zu, sondern die ganze Bibel systematisch durchzupredigen. Und es gibt einige Prediger, die das machen, die haben auch Megagemeinden und die Gläubigen dort, die sind verwurzelt. Die kennen nicht nur ein paar so Bibelstellen, sondern die sind wirklich im ganzen Ratschluss Gottes bis zu einem gewissen Grad zu Hause. Und das ist meine Antwort auf die Verführung, die heute immer mehr um sich greift. Und auch er hat keinen Nachfolger eingesetzt, weil er hat zweimal ausdrücklich betont, eigentlich ein verdienter Mann, Jesus würde zu seinen Lebzeiten wiederkommen, er braucht keinen Nachfolger. Ja, jetzt ist er tot. Und ich sage das zur Warnung, weil Alexander Seibel kann dem nicht das Wasser reichen. Ich bin nicht besser. Verdienter Mann, Megagemeinden, viele zum Glauben gekommen, aber trotz allem sind wir gefährdet. Also was das Kommen unseres Herrn angeht, lasset euch, liebe Brüder, nicht verführen. Kapitel 2, Vers 3. lasst euch von niemand verführen. Schaut, da seht ihr auch die Parallele der Apostel zu den Reden unseres Herrn, die Wiederkunftsrede unseres Herrn, Matthäus 24, die berühmte Ölbergrede, wird eingeleitet auf die Frage der Jünger, was sind die Zeichen deines Kommens, Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Paulus gebraucht ein stärkeres Wort. Das Wort ex apatao heißt in den Irrtum hinein. Hier planao, das heißt so herumirren. Das Wort Planet kommt davon, der Wandelstern, der da so weitermarschiert. Das steht in Matthäus bei der Ölbergrede. Hier wird es also noch deutlicher. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Also das wird vielerlei Weise laufen. Denn er kommt nicht, der Tag des Herrn, es sei denn, dass zuvor die große Erweckung kommen, offenbart werde. Die große Erweckung kommen. Steht das da? Seibel hat euch wieder mal schön angelogen. Genau im Gegenteil vorgelesen, was da steht. Was steht hier? Apostasia. Es kommt der Abfall. Und jetzt merke ich, ich wollte euch noch vorlesen, das hat man davon, wenn man Nebentüren aufmacht, hier ein Weg, hier noch ein Hölzchen auf und hier noch ein Schneid. Ich wollte euch vorlesen, schaut, die Erwartung der Urgemeinde war, ich lese vor, 1. Korinther, Kapitel 1, da heißt es, Vers 4, ich danke Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ihr seid in allen Stücken reich geworden, in Lehre und Erkenntnis. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Also sie hatten alle Gaben, trotzdem ist es der einzige Brief, wo Paulus die Jünger fleischlich nennt. Das steht in keinem einzigen Brief sonst. Ihr seid fleischlich. Du kannst also alle Gaben haben, trotzdem fleischlich. Und die biblische Einteilung zwischen reif und unreif ist nicht evangelikal und charismatisch, sondern fleischlich und geistlich. Ihr habt keinen Mangel an einer Gabe und wartet nur noch auf die Offenbarwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Was war das Kennzeichen der ersten Christen? Wiederkunft Jesu. Wir nehmen nächstes Beispiel, 1. Thessalonicher. Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Und da heißt es, denn sie selbst berichten von euch, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Götzen, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Also ihr habt euch bekehrt und jetzt zu dienen. Ihr wisst ja, Luther, berühmte Turmerlebnis, ihm öffnen sich die Tore des Paradieses. Vor genau jetzt 500 Jahren war ja der Reichstag zu Worms am 18. April 1521. Vorher also dieses Turmerlebnis. Und wie hat der Mann dann begann die Heiligung dem Herrn gedient? Gearbeitet Tag und Nacht und sein Lebenswerk gigantisch. Und hätte er sich angepasst, wie das heute üblich ist, auch von mir aus, für mich, auch von Natur aus angenehmer ist, nicht so sehr auffallen, nicht widersprechen, stimmen ja alle überein, hätte er gesagt, na ja, es können ja sich nicht alle irren und wieso soll dann nur ich als Einziger das sein und ja, ich widerrufe. Naja, da hätte es nie eine Reformation gegeben und den Namen Luther würde kaum ein Mensch kennen. Er ist nach Jesus Christus der meistgezitierte Name in der Christenheit, Martin Luther. Also, zu dienen dem lebendigen Gott. Und jetzt schaut, Vers 10, zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Habt euch bekehrt, ihr wartet nur noch auf den Herrn. Seit der Pfingstbewegung, vor jetzt mehr als 100 Jahren, Geistesausgießung kommt. Es kommt die große Erweckung. Eine völlig falsche Eschatologie-Lehre von der Endzeit. Bei brennenden Leuten, nochmals nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen, laut 1. Thessalonicher 5 alles prüfen. Zurück zu 2. Thessalonicher. Lasst euch von niemand verführen, es kommt nicht in keinerlei Weise, es kommt zuvor der Abfall, es wird offenbart der Mensch der Sünde, der wirklich der Anomie der Gesetzlosigkeit. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 12, Luther übersetzt, der Unglaube wird überhand nehmen, wörtlich die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Da könnte man ja manches Lied singen, wenn ich denke jetzt nur an die Gender-Ideologie, ein Frontalangriff auf die Schöpfungsordnung Gottes. Es wird offenbart, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Ein Ausdruck, den es nur zweimal im Neuen Testament gibt. Einmal für Judas und das andere Mal hier für den kommenden Antichristen. Deswegen sagt Theo Lehmann, der Antichrist kommt aus der Sakristei. Ob das stimmt, wird die Zukunft zeigen. Theo Lehmann ist hier bekannt, oder? Der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, was die Bibel zur Homosexualität sagt, Paulus hatte keine Ahnung, Schnee von gestern, Frauenfrage, da musste ich ja heute warm anziehen, wenn du das noch versuchst aufrechtzuerhalten. Und er setzt sich in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott. Und das muss ich abschließend noch erläutern. Es gibt im Griechischen zwei Begriffe für Tempel. Hieron, das ist das Sichtbare. Zum Beispiel bei der Ölbergrede, da zeigen die Jünger den Herrn den Tempel. Das war das schönste Gebäude im römischen Machtbereich. Von der Ausdehnung her das größte der antiken Welt damals, nicht von der Höhe. Die Rabbiner sagten, wer den Tempel nicht gesehen hat, hat nie etwas Schöneres in seinem Leben gesehen. Und da steht Hieron, wo der Herr sagt, seht ihr das alles, es wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und dann gibt es den Ausdruck Naos, das ist der innere Tempel. Zum Beispiel Zacharias, der Vater des Johannes des Täufer, ging in den Tempel, in das Heiligtum. Und das ist ja jetzt ein Begriff bei Paulus. Und bei Paulus steht dieser Ausdruck Tempel achtmal. Und all die anderen Stellen, und da steht immer Naos, also der innere Tempel. Ist der Tempel bei Paulus immer die Gemeinde oder der einzelne Gläubige? 1. Korinther 3, Vers 16, 17. Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Epheser 2, Vers 21. Zu einer Behausung des Tempels im Geist. Immer die Gemeinde oder der einzelne Gläubige. Und das gleiche Wort Naos steht hier, er setzt sich in den Tempel Gottes. Und liebe Freunde, jetzt wird es tragisch. Am Ende der Tage ist mit einer schier unheimlichen Infiltration der Gläubigen und der Gemeinde zu rechnen. Und mir erzählten Brüder von der Gemeinschaftsbewegung, die Bibel war unangefochten Wort Gottes. Wir glauben an die Bibel, ist Gottes Wort. Da bist du in Deutschland, auch in der evangelikalen Welt, eine Minderheit. Und ich komme mir etwas herum, wenn man die Autorität der Schrift aufgibt, dann wirkt das wie AIDS auf den Organismus. Man verliert die Abwehrkraft. Man wird immer offener. Es ist wie HIV und man öffnet sich für den, was einen letztlich tötet. Jetzt ist meine Zeit abgelaufen. Es steht hier, 2. Thessalonicher 2, Vers 11, aber wir machen dann weiter übermorgen. Darum sendet ihnen Gott kräftige Irrtümer. Und auch das sollte man sagen mit Kummer im Herzen, liebe Freunde, weil am Ende der Tage kommt nicht die Geistesausgießung. Laut Titus 3, Vers 5 ist der Heilige Geist Plusius, reichlich ausgegossen. Er ist weltweit da, der braucht nicht mehr ausgegossen werden. Man musste ja vor Golgatha, vor Pfingsten nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten, um sozusagen den Heiligen Geist zu empfangen. Ich kann heute an der Spitze Chiles, Feuerland, ich kann heute am Nordpol oder am Südpol, wenn ein Mensch seine Knie beugt, bekommt er den Heiligen Geist. Er ist weltweit da, immer noch. Sonst wären wir hier gar nicht da. Aber was tatsächlich geschieht, am Ende der Tage schickt Gott die Energia Planes, die kräftigen Irrtümer, wie Luther übersetzt. Energia, das Wort Energie. Und dann machen Leute, werden doch strömt mit einer Kraft. Kennt jemand den Namen Hartmut Zopf? Er war ja mal, ist ja landeskirchlicher Gemeinschaftsleiter von Mecklenburg-Vorpommern. Ist der bekannt, der Name? Nicht so? Und er schickt mir kürzlich einen Link. Alexander, hast du von diesem Andres Bisantos oder was gehört? Und nee, hatte ich nie gehört. Es war nur 3 Minuten Videoclip. Ich klicke das an, schauen wir das an. Ein Argentinier, sieht sehr nett, sympathisch aus. Und er studiert Medizin an einer Universität in den USA und auf einmal begegnet er dem Heiligen Geist. Das ist auch eine komische Formulierung. Und seitdem zeigt ihm Gott, er soll heilen und so weiter. Und dann sieht man, wie er Leuten die Hände auflegt, Leute Zeugnis geben, wie sie geheilt wurden. Mich durchströmt eine Kraft von den Füßen her. Der andere war wie ein Vibrieren oder es war wie ein Feuer und dann macht er mit der Hand noch so, und dann kippen die alle reihenweise nach hinten. Das sind diese Energia Planes, die Energien, die spüren das. Wenn der Heilige Geist dich anrührt, spricht er gewöhnlich das Gewissen an und bewirkt eine tiefe Sündenerkenntnis. So begannen die echten Erweckungen. Also da fahren wir dann in 2 Tagen weiter und was leider geschieht in diesen Strömungen über die Geisterausgießung, die wir so voll erleben, klebt man in diesen Strömungen Apostelgeschichte 2, jetzt erfüllt sich Joel, jetzt wird der Geist ausgegossen. Deswegen haben wir Träume, Visionen, Gesichter, wir hören Stimmen, wir haben ja das Thema morgen, hörendes Gebet. Ich bin Anhänger von Spurgeon, gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, Vers 24, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, werdet ihr in dem Vater und dem Sohn bleiben. Wer weitergeht, hat den Vater und den Sohn nicht. Und das schreibt er vor 2000 Jahren. Was in euch bleibt, das ihr von Anfang an gehört habt. Also hütet euch, wenn ich euch da was Neues predigen möchte. Aber ich schließe jetzt mit einer Sache noch ab, die kennen einige. Und dieser Flyer hier, die letzte Stunde der Titanic, weil ich bin eigentlich Evangelist. Schon auch Apologet aus meiner Biografie her, aber das Schönste und Wunderbarste ist eben, es gibt Vergebung der Sünden. Es gibt also einen Bestseller, wer hat von dem gehört, also merkt, ich komme jetzt in Schwung, also die Einzeit ist, die Einleitung ist jetzt vorbei. Keine Angst, also uns geht so wie beim Landeanflug und dann kommt Nachricht, ist Covid gefährdet, schnallt euch wieder an, wir müssen jetzt noch 3 Stunden weiterfliegen zum nächsten Flughafen. Wer kennt den Namen Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte? Er ist Inder, man nennt ihn den Francis Schäfer von Asien, von Indien. Er zeigt, warum Europa wegen des Christentums so aufblühen konnte und weil er ein Inder ist, hören die Leute anders zu. Und im Hinduismus braucht man Erleuchtung. Der Guru soll dich anrühren, du siehst ein Licht, du wirst von einer Kraft zu Boden geworfen und so weiter. Mich haben Leute in Indien so frisch bekehrt, die haben meine Schuhe angerührt, nur damit sie von mir irgendwie Kraft bekommen. Mir haben Frauen da in Öl, in Plastikfläschchen angeboten, auch Rupien gegeben, damit ich darüber bete. Die haben diese magische Vorstellung, den Guruismus, du musst sie anrühren. Dann kriegst du die Erleuchtung. Und da sagt dieser Vishal Mangalwadi, du brauchst nicht Erleuchtung. Du brauchst Vergebung. Das ist das größte Geschenk. Hast du Vergebung deiner Schuld? Und das ist in Gottes Augen so schwergewichtig, dass er sagt, reiß dein Auge aus, hau die Hand ab, aber besser einäugig und als Krüppel das ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer geworfen. Und da schließe ich jetzt nicht ab mit dem hier, sondern was ich bei Wilhelm Busch mal gehört habe, der hat ja da die Bibel verkündigt da im Ruhrpott und da war einer, der war bei der Bergarbeit so ein Stein ins Kreuz geschmettert, er saß im Rollstuhl und hat mit Gott gehadert und warum lässt du das zu und raus, ich und ihr wisst ja, wie der Mensch ist. Und die haben ihn einfach, die damals durch Wilhelm Busch zum Glauben kamen, haben da den Rollstuhl gepackt, konnte sich ja nicht groß wehren als Rollstuhlinhaber, und haben ihn einfach in die Bibelstunde von Wilhelm Busch gebracht. Und das sah sehr finster aus. Und mit der Zeit wurde sein Gesicht immer heller. Und dann hat auch er kapituliert. Und dann erzählt Wilhelm Busch, da saß er da so vor seinem Haus, genießt den Sonnenuntergang, und ihm war klar, ich werde nicht mehr lange leben. Und dann sagte er zu Wilhelm Busch, weißt du, es ist gut, dass mir Gott das Kreuz zerschmettert hat. Was sagst du da? Ja, weißt du, ich wäre sonst mit gesunden Beinen in die Hölle gesprungen. So aber bin ich versöhnt und habe ewiges Leben. Und das Wunderbare der Bibel ist, sie hat Verse, wo es schwarz auf weiß heißt, dass wir das wissen dürfen, dass wir ewiges Leben haben. Mit diesem Vers schließe ich ab. Ich bitte euch, diesen Vers auswendig zu lernen. Wir nehmen zum Grabe dann eigentlich nur diese Schätze mit des Wortes Gottes. 2. Korinther 5, Vers 1. Da sagt Paulus nicht, denn wir hoffen, denn wir glauben, nein, eudamein, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus, nicht mit Menschenhänden gemacht, sondern von Gott, das ewig ist im Himmel. Liebe Seele, weißt du das? Und wenn nicht, dann mach das fest. Denn unser Herr hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaufstoßen. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, Dank sei dir. Wir sehen die Lebendigkeit deines Wortes. Es ist faszinierend. Wir haben eigentlich die Dinge, die viele bewegen, mit dieser Plage, mit dieser Seuche, mit dieser Impfung hin und her, noch gar nicht tangiert. Es ist ein großer Reichtum. Und ich denke an Paulus, der in seiner Abschiedsrede sagt, nicht nur, dass gräuliche Wölfe kommen werden, sondern ich bin rein von aller Blut. Und warum? Ich habe nicht unterlassen, euch zu verkündigen, den ganzen Ratschluss Gottes. Und Herr, wir haben diesen Schatz, dieses Wort Gottes immer noch. Das war eine Segenstunde, die Reformation in einer verständlichen Sprache, den Reichtum deines Wortes. So segne du meine Zuhörer. Und Herr, wo immer die Überzeugung und die Herzenshaltung ist, und es gibt womöglich etliche, die mit diesen Strömungen sympathisieren und es von Herzen gut meinen und auch deine lieben Kinder sind, Herr, dass sie vor allen Dingen diese Gewissheit haben, was immer auch geschieht, ich werde beim Herrn sein. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Amen. Amen. So, jetzt ist Zeit. Also nächstes Mal übermorgen eine große Tür aufstellen, ja. Hier am besten eine Falltür einbauen. Und den Redner voller Grausen, sah man in die Tiefe sausen. Falls ich das so lange mache. Jetzt singen wir mal das Lied, da habe ich nicht die ganze Zeit geredet.